Freut euch drauf. Geburt ist so toll. Ich habe es als einen riesigen Gefühlscocktail wahrgenommen. Natürlich macht man sich Sorgen. Man braucht einfach eine gute Unterstützung während des Prozesses. Und sobald man das Gefühl hat, diese Person an seiner Seite zu haben, in der Regel ist es ja tatsächlich die Hebamme, aber auch ja, der Partner kann das sein, ist es einfach was einen so stärkt. Also ich weiß noch, dass es mich wahnsinnig empowert hat und mich einfach wahnsinnig ja, stolz gemacht hat. Dass es ja ein Erlebnis ist, wir reden jetzt 10 Jahre später, was immer noch ganz, ganz tief in mir steckt und was einen so erfüllt und was mich als Frau tatsächlich sehr, sehr gestärkt hat und mir das Gefühl gegeben hat, ich hau zu schnell nichts um und ich kann alles schaffen.
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und heute gibt es hier mal wieder einen Geburtsbericht. Und in dieser Geschichte liegt der Fokus auf der Frage, wann geht's eigentlich richtig los mit der Geburt? Wie weiß man, dass man sich auf den Weg zu seinem Geburtsort machen oder seine Hebamme informieren sollte? Und wie kann man diese ganzen Zeichen wie Venenabstände, Zeichnungsblutung, Schleimfropf und so weiter deuten? Das ist ja auch in meinen Geburtsvorbereitungskursen immer ein großes Thema. Insofern ist das auch wieder ein Geburtsbericht, von dem man einiges über Geburten lernen kann. Und wenn euch dieses Ereignis noch bevorsteht, ist das sicher hilfreich, das mal auseinandersortiert zu bekommen. Und das mache ich, indem ich ein paar Situationen aus der Geburt etwas aus meiner Sicht als Hebamme kommentieren werde. Aber ganz abgesehen davon ist es auch einfach die wunderbare Geschichte von Emilias Geburt. Erzählt wird diese Geschichte von Sonja, Emilias Mutter, die heute nicht bei mir hier auf dem Sofa sitzt, sondern aus der Nähe von Hamburg dabei ist. Liebe Sonja, schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Jana. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Sonja, die Geschichte, die du uns erzählen wirst, ist die Geschichte deines ältesten Kindes und inzwischen schon einige Jahre her und 2 weitere Kinder her.
Stimmt.
Aber sie hat dich beschäftigt und ich freue mich, dass du sie mir heute erzählst.
Ja, also die Geburt war toll, sie war überraschend, sie war ja einfach sehr eindrücklich und denke immer gerne daran zurück. Und vor allen Dingen reden wir natürlich auch immer mal wieder mit Emilia über ihre Geburt. Macht ihr wahnsinnig Spaß, über die Geburt zu hören, wie das alles damals war. Und ich hatte mich tatsächlich besonders im Zuge meiner letzten Geburt, meines dritten Kindes, nochmal mit allen Geburten beschäftigt und hatte bei Emilia im Wochenbett zum Glück tatsächlich einfach was verschriftlicht und hatte da immer mal wieder gerne reingeschaut. Und ja, so kam es, dass ich mir diesen Geburtsbericht nochmal zur Brust genommen habe und ja, das nochmal so ein bisschen habe Revue passieren lassen.
Das ist toll, wenn man das macht, weil tatsächlich, auch wenn das so wahnsinnig eindrücklich ist und so ein Wahnsinnserlebnis, so eine Geburt, ist es so, dass vieles relativ schnell auch verblasst, ne? Und dass man manches eigentlich später gar nicht mehr so richtig nachvollziehen kann. Wie war das? Wie war das mit der Reihenfolge? Was ist dann passiert? Und auch so kleine Details verloren gehen.
Absolut, genau. Also ja. Ich habe 3 Kinder und tatsächlich ist es bei der 2. Geburt so, dass wir nichts verschriftlicht haben. Und ja, das ist ein kleiner Schmerz, weil ich tatsächlich, und man denkt das ja nicht, quasi in den Tagen nach der Geburt, aber es verblasst tatsächlich ein wenig. Deswegen, also irgendwas niederlegen oder ein Sprachmemo machen oder so.
Kann ich auch nur empfehlen. Genau.
Ja, total.
Sprachmemo ist auch gut, ne? Man hat ja im Wochenbett auch nicht unbedingt so Zeit, sich dann so hinzusetzen und was aufzuschreiben. Aber einfach mal kurz ins Handy quatschen kann man. Oder tatsächlich, was ich auch toll finde, ist, dass man sich's gegenseitig nochmal erzählt von der jeweiligen Perspektive, weil die des Partners ist unter Umständen auch ein bisschen anders. Und das ist auch spannend.
Ja, ganz genau. Ich hatte tatsächlich eben, weil es bei der 2. Geburt nichts gab, was festgehalten wurde, meinen Mann gebeten, während der Geburt des 3. Kindes so ein bisschen was nebenbei zu notieren. Und wir hatten dann eine geteilte Notiz und konnten dann quasi, nachdem alle Eindrücke sich gesetzt haben, auch immer noch mal rein und noch mal was ergänzen und sagen, ach Mensch, und da hat die Hebamme das und das gesagt. Also so ein super wichtiges Dokument für mich. Plus, ich habe wenige Tage nach der Geburt meiner besten Freundin eine Sprachnachricht aufgenommen mit dem Geburtsbericht. Ellenlang, auch tatsächlich so für mich, ne? Aber sie hat sich auch total gefreut.
Ja.
Also auch eine schöne Form.
Stimmt, das ist auch richtig schön, ja. Tatsächlich kann man ja auch den Geburtsbericht von der Klinik anfordern.
Aha, auch spannend, das wusste ich gar nicht.
Ja, Sonja, dann lass uns doch einfach mal anfangen. Wie ging's los? Oder besser gesagt, wann hattest du das erste Mal das Gefühl, dass es schon losgehen könnte? Weil der Termin, der bei dir im Mutterpass stand, der war ja noch ein bisschen hin.
Das stimmt, genau. Also es waren noch rund 4 Wochen bis zum errechneten Termin. Und insofern war in meinem Mindset Geburt gar nicht vorhanden. Ich war einfach schwanger. Muss auch tatsächlich sagen, da greife ich ein bisschen vor, aber dass ich wirklich bis kurz vor knapp nicht verstanden habe, dass die Geburt losgeht. Es war tatsächlich so, dass ich irgendwann 4 Wochen vor Geburt festgestellt habe, dass in meinem Slip irgendwas anders ist, als es vorher war.
Aber das war nicht Fruchtwasser, sondern einfach sozusagen der Zervixschleim hat sich verändert. Also es ist ja so, dass kurz vor der Geburt oft so das Vaginalsekret sich etwas verändert, also dieser Zervixschleim sich verändert und der wird oft sehr, sehr flüssig, sodass manchmal die Frauen schon denken, sie haben Blasensprung, ja, weil es einfach so flüssig ist. Und das ist dann aber gar kein Blasensprung, sondern einfach diese Veränderung des Vaginalsekrets.
Ich muss sagen, es war ja meine erste Schwangerschaft und ich wusste von sowas wie Zervixschleim oder so. Das waren so alles so Begriffe und Vokabeln, da hatte ich mich nicht tief eingearbeitet. Da war eben einfach was im Slip und ich dachte, was ist es und wie man das so tut oder in Klammern besser nicht tun sollte, habe ich Google angeschmissen. Und ja, kann man sich vorstellen, was dabei rauskommt, wenn man versucht, irgendwie über Google schlauer zu werden. Das Ergebnis war, dass ich nicht klüger war als vorher, sondern eher alarmierter. Ich habe dann in irgendwelchen Schwangerschafts- und Geburtsforen versucht, mir irgendwie ein Bild zu machen, zu schauen, ob andere Frauen da irgendwie mal was drüber geschrieben haben. Und ich konnte es mir einfach nicht erklären. So im Nachgang weiß ich jetzt, das wird vermutlich etwas von diesem Muttersiegel sein.
Von dem Schleimfropf, ja.
Ja, genau. Okay. Ich finde ja dieses Wort Schleimfropf so unfassbar.
Schlimm, ne? Ja, aber andererseits finde ich, dass man dadurch schon ganz gut eine Idee hat, was das sein könnte.
Ja,
ich finde, das ist sehr bildlich. Also für alle, die sich auch noch fragen, was das ist sozusagen so, dass der Gebärmutterhals bzw. Muttermund einfach nochmal zusätzlich verschlossen ist. Durch diesen Schleimfropf, das kann man sich vorstellen wie so ein Korken, der einfach noch dafür sorgt, dass das wirklich abgedichtet ist und dass da nichts zum Kind kommt. Also keine Keime zum Beispiel, die in der Vagina ganz normal vorhanden sein können, können dadurch eben auch nicht zum Kind aufsteigen. Ne? Also es ist wirklich auch nochmal so ein Schutz. Und wenn der Muttermund eben sich so anfängt, so ganz bisschen zu öffnen, dann rutscht der eben raus, ja, oder Teile davon. Und dann findet man eben im Slip oder beim Toilettengang, beim Abwischen auf dem Klopapier oder so, diesen Schleimfropf vor. Und ja, der ist so, wie er sich anhört. Also das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Sülze. Und da es sein kann, dass durch diese beginnende Lockerung des Muttermunds, dass da auch so minimal draus blutet, das nennen wir ja Zeichnungsblutung und ist ja für uns immer so ein Zeichen, ah, da tut sich was, da könnte es jetzt so langsam was in Gang kommen, kann es eben sein, dass dieser Schleimfropf sogar noch ein bisschen mit Blut vermischt ist. Und kann man sich vorstellen, das kann manchmal ganz schön wild aussehen und wir kriegen dann im Kreißsaal auch oft aufgeregte Anrufe. Ich stehe kurz vorm Termin und habe auch schon so beginnende Wehen und jetzt ist gerade was ganz Komisches aus mir rausgekommen. Und dann wissen wir immer, dass der Schleimfropf, keine Panik. Und was man dazu noch sagen kann, ist, dass der Schleimfropf abgeht, hat nicht ganz so viel zu sagen. Also es ist schon so, dass der zeitlich in der Nähe des Geburtsbeginns vorkommt. Aber es ist kein sicheres Zeichen für einen Geburtsbeginn, sondern das kann genauso gut sein, der kommt und es dauert noch 2 Wochen, bis es irgendwie losgeht. Kann aber auch sein, der kommt, während es losgeht oder als Zeichen, dass es losgeht. Aber man kann ihn sozusagen nicht als Geburtsbeginnzeichen werten, wie andere Dinge, wie zum Beispiel ein Blasensprung oder beginnende Wehen.
Genau, also wir wollten tatsächlich einfach eine sorgenfreie Nacht und haben dann ganz pragmatisch gedacht, da müssen wir jetzt einmal abklären lassen. Haben uns dann in Verbindung mit unserer Hebamme gesetzt, die dann auch sagte, Mensch, fahrt einmal zum Krankenhaus, lasst das einmal abchecken, ehe ihr euch den Kopf macht, euch verrückt macht. Und dann sind wir los und haben es tatsächlich eher so als Generalprobe gesehen, zum Krankenhaus zu fahren. Mhm. Ich weiß noch, es war übelster Feierabendverkehr. Wir sind einmal quer durch Hamburg gefahren, haben festgestellt, dass es gar nicht mal so schnell geht, beim Krankenhaus anzukommen. Haben da einfach ein sehr, sehr volles Wartezimmer vorgefunden und haben eben allerlei Untersuchungen dann durchgemacht.
Wahrscheinlich ein CTG, eine vaginale Untersuchung.
Richtig. Das wurde ein Blutbild geguckt. Musste auch gemacht werden tatsächlich. Mhm. Und ehe dieses Blutbild ausgewertet werden konnte, verging eben so seine Zeit. Also wir haben da einige Stunden tatsächlich im Krankenhaus verbracht. Thema Geburt war null da. Also wir wurden im Grunde entlassen mit dem gewünschten Ergebnis, dass es dem Baby gut geht, dass alles fein ist. Und
dass ihr einfach nochmal die Nacht entspannt schlafen könnt oder das, was so übrig war in der Nacht. Also,
ganz genau. Ja, und dann begann der nächste Tag. Und da war tatsächlich einfach etwas anders, weil ich so eine innere Unruhe hatte, die aber ja schwer greifbar ist. Ich konnte es mir nicht erklären.
Das ist spannend. Also das haben tatsächlich auch ganz viele Frauen, dass sie sagen, ich hatte so ein Gefühl. Ich hatte so ein Gefühl, dass es losgehen könnte. Ja. Also da darf man auch so ein bisschen sich selber ernst nehmen, wenn man dieses Gefühl hat. Ich habe das tatsächlich bei meinem zweiten Kind auch so erlebt, dass ich morgens aufgewacht bin. Es war noch gar nichts, aber ich wusste, heute kommt dieses Kind. Und das war dann auch so, zwar erst am Abend, aber es war so, ne? Und das erzählen mir auch ganz, ganz viele Frauen, dass man irgendwie so eine Unruhe oder so ein Gefühl hat. Da tut sich irgendwas in mir, selbst wenn noch keine Wehen da sind. Mhm.
Ja, ich hatte bin durch die Wohnung getigert und war eben sehr in Gedanken bei meinem Baby. Mhm. Und dieses Baby regte sich eben nicht. Also ich hatte eine Vorderwandplazenta, habe also nicht allzu viele Tritte gemerkt, aber es war immer so, dass sie zu bestimmten Zeiten verlässlich sich gemeldet hat. Und es war dann so, dass sie eben zu dieser Zeit vormittags, dass es ruhig blieb. Und da ich innerlich schon so unruhig war, dann auch keinen ihrer verlässlichen Tritte gespürt habe, diese Unruhe nur verstärkt. Und ich habe dann überlegt, was tue ich jetzt? Und habe dann wiederum meine Hebamme angerufen, die wiederum sagte, pass auf, wenn es dir nicht gut geht, wenn du eine innere Unruhe hast, dann scheu dich nicht, fahr zum Krankenhaus. Das ist ja tatsächlich, ich weiß nicht, wie das anderen geht, ich möchte im Krankenhaus keinen falschen Alarm auslösen.
Ich finde das total sinnvoll und gut. Also wenn man sich Sorgen macht, dann soll man in die Klinik gehen. Und auch wenn man dann einfach nur in Anführungsstrichen beruhigt wird, dann ist das ja genau das, was man braucht in dem Moment, ja. Und ihr dürft immer in die Klinik kommen, wenn ihr euch Sorgen macht, ja. Also lieber einmal zu viel in die Klinik kommen, als dann irgendwie den ganzen Tag in Angst und Sorge verbringen, weil das ist ja für euch auch kein guter Zustand, ja. Und dafür sind wir auch da und das dürft ihr auch in Anspruch nehmen.
Und ganz genau so hat es meine Hebamme eben auch gesagt, scheu dich nicht, fahr nochmal hin, auch wenn du gestern bereits da warst. Mhm. Wichtig ist, dass du runterfährst und dass du beruhigt bist. Also haben wir genau das Gleiche nochmal gemacht. Was aber im Gegensatz zu der gestrigen Fahrt anders war, ist, dass ich schon Wehentätigkeit gemerkt habe. Also im Laufe des Vormittags ging das los und ich habe das eingeordnet als Übungswehen, die ich im Geburtsvorbereitungskurs, wir haben einen Kurs gemacht und haben natürlich über verschiedene Wehenarten da gesprochen. Und ich habe das als Übungswehen eingeordnet, da ich die auch die Tage davor immer mal hatte und es ja irgendwie klar war, gut, der Körper muss sich vorbereiten. Die Übungswehen waren aber schon relativ stark spürbar und wir haben die Autofahrt genutzt, um so ein bisschen zu tracken, wie lange die einzelnen Wehenabstände sind. Und das war da schon alle 3 bis 4 Minuten.
Oh wow.
Und das habe ich in der Zusammenschau mit allem, was so war, gar nicht verstanden. Ich dachte, okay, das ist alles komisch.
Ja.
Und war dann sehr froh, tatsächlich nochmal den Weg ins Krankenhaus gegangen zu sein und kam da wiederum ans CTG. Und das, was erstmal die größte Beruhigung war, ist natürlich den Herzschlag des Babys dann zu hören, gerade vor diesem Hintergrund, dass ich sie eben nicht gespürt habe. Ja. Das war also sehr gut. Riesenstein vom Herzen gefallen. Das Ergebnis war, dass die Hebamme sagte, also Geburtswehen werden das nicht sein, weil die sind nicht regelmäßig genug.
Aber vorher waren sie regelmäßig im Auto?
Wir haben sie so wahrgenommen.
Also dazu kann man ja nochmal sagen, dass es oft so einen Klinikschreck gibt. Also ich sage ja immer gerne, also man braucht ja regelmäßige Wehen, damit die Geburt gut vorangeht. Und regelmäßige Wehen entstehen ja dadurch, dass das Hormon Oxytocin im Körper aktiv ist. Das wird ausgeschüttet und macht dann regelmäßige Wehen. Und dieses Hormon ist ja ein ganz scheues Hormon. Das ist ja, ich vergleiche das immer gerne mit so einem scheuen Reh. Das braucht bestimmte Bedingungen, um gut wirken zu können, dieses Oxytocin. Das braucht so ein Gefühl von Sicherheit, von Höhle, ja? Also man selber braucht dieses Gefühl, man muss sich da sicher fühlen und wohlfühlen. Deshalb ist es meistens so, dass man zu Hause richtig schöne, regelmäßige Wehen hat. Und dann kommt man in dieser Klinik an und dann passiert das manchmal, dass, der Körper ist ja so schlau, ja? Der checkt erstmal ab, ob das ein guter Ort ist, um das Kind zu bekommen, ja? Und der fährt erstmal dieses Oxytocin runter, also das scheue Reh versteckt sich erstmal wieder im Wald und verlässt die Lichtung. Ja, da ist ja alles fremd, ne? Das riecht anders, das Licht ist anders, da ist eine fremde Hebamme, die plötzlich mit einem spricht oder eine Ärztin oder ein Arzt. Und es riecht irgendwie vielleicht nach Putzmittel oder irgendwas. Und man muss erst mal gucken, ist das okay, kann ich mich hier überhaupt fallen lassen und wohlfühlen? Und deshalb ist es sehr, sehr oft so, dass man am Anfang, wenn man in die Klinik kommt, dass die Wehen erst mal nachlassen. Ist ganz typisch, ja? Und wenn man dann eine Weile da ist und so merkt, ach, die Hebamme ist ganz nett, und vielleicht wird das Licht ein bisschen gedimmt und man gewöhnt sich so an die Geräusche und Gerüche oder umarmt mal den Partner, ja, und nimmt dadurch wieder so ein bisschen Nähe und damit ja auch Oxytocin auf, dann kommt das plötzlich alles wieder in Gang. Das finde ich immer ganz spannend.
Absolut. Also so habe ich es auch bei den anderen beiden Geburten wahrgenommen, die ich danach hatte tatsächlich. Mhm. Ja, und dann hatten wir die Info, keine Geburtswehen.
Wieder nach Hause.
Sonst alles in Ordnung. Ja, allerdings war es so, dass der Arzt, weil es war wiederum sehr voll im Krankenhaus, der wollte gerne noch einen Ultraschall machen und eine Tastuntersuchung. Und wir wurden dann zunächst nach Hause geschickt und mussten um 22 Uhr nochmal kommen. Das war einfach irre viel los.
Das also heißt, ihr seid viel durch die Stadt gefahren.
Wir haben Hamburg bestens kennengelernt. Genau, wir sind einmal von West nach Ost und Ost nach West. Genau, und sind dann wieder zurück nach Hause. Ich dachte dann, ich mache jetzt mal was ich gehört habe, was gut ist, nämlich den Badewannentest.
Sehr gut. Ich kann ganz kurz was zum Badewannentest sagen, ne? Also es ist einfach so, dass man sagt, wenn man sich nicht sicher ist, ob das Geburtswehen sind, die man da hat, dann geht man in die Badewanne. Und wenn das keine Geburtswehen sind, dann wird das deutlich weniger. Dann geht das vielleicht sogar richtig weg, weil man sich da sehr entspannt, weil das warme Wasser die Muskeln unheimlich entspannt und dadurch dieses krampfende Gefühl dann nachlässt. Auch wenn man echte Geburtswehen hat, ich sage jetzt mal echte Geburtswehen, also auch wenn man Geburtswehen hat, wird es ein bisschen leichter oder ein bisschen angenehmer, weil man sich eben so entspannt. Aber richtige Wehen, Geburtswehen lassen sich nicht durch ein bisschen warmes Wasser verschrecken. Die bleiben dann. Und deshalb sagen wir immer gerne, ach, mach doch diesen Badewannentest. Geht übrigens auch mit einer warmen Dusche, wenn man keine Badewanne hat, einfach lange warm duschen. Es geht einfach darum, den Körper mit diesem warmen Wasser schön durchzuwärmen.
Das war ein bisschen die Idee, nach der Fahrt durch Hamburg, mich einmal aufzuwärmen, den Badewannentest zu machen und einfach nur mal das bestätigt zu bekommen, was ich ohnehin im Krankenhaus erfahren habe, nämlich dass alles in Ordnung ist und dass hier keine Geburt bevorsteht. Und tatsächlich war es so, dass der Badewannentest für mich ohne Ergebnis blieb, weil es genau, also sie wurden nicht weniger, sie wurden nicht stärker, es blieb einfach gleich.
Okay.
So, dann sind wir zu gegebener Zeit, also um 22 Uhr, wiederum in dieses Krankenhaus gefahren. Das war jetzt die dritte Fahrt in das Krankenhaus. Man kann sagen, wir kannten dann die Wunschklinik ganz gut und auch das Personal. Dann wurde besagte Untersuchung gemacht und der Gynäkologe hat ertastet, dass der Muttermund einen knappen Zentimeter geöffnet war. Sagte aber zur Einordnung, dass das jetzt aus seiner Sicht noch überhaupt nicht auf eine nahende Geburt rückschließen ließe, dass es so sei, dass manche Frauen, also viele Wochen vor Geburt, im geöffneten Muttermund durch die Gegend laufen. Und ja, wir standen vor der Frage, mein Mann sollte am nächsten Tag für 4 Tage eine Musikfahrt fahren, wäre also nicht da gewesen.
Ja.
Und genau, wir haben ihn gefragt, was er an unserer Stelle machen würde. Und er sagte, dass er all das, was er jetzt quasi an Untersuchungsergebnissen gesammelt hätte, dass man zwar sagen könne, es gäbe eine gewisse Geburtsreife, aber es stünde nichts direkt bevor. Insofern könne mein Mann aus seiner Sicht fahren.
Mutig.
Quote, steinigen Sie mich nicht, wenn ich falsch liege.
Okay.
Aber ja, auch diese Einordnung plus die ganzen Rückmeldungen, so, das steht nichts unmittelbar bevor, haben ein Gesamtbild vermittelt in dem Zusammenhang mit, es ist ja noch 4 Wochen bis zum errechneten Termin,
ja,
dass da kein Kind kommen wird jetzt in den nächsten Stunden. Insofern sind wir wieder nach Hause gefahren und ich habe mich auf der Fahrt gefragt, es war dann kurz vor Mitternacht mittlerweile, wie ich das eigentlich schaffen soll, zu schlafen mit diesen starken Wehen.
Ja, hast du irgendwas bekommen? Hast du ein Buscopan bekommen oder ein Bascopril-Zäpfchen? Nee. Irgendwas, was so ein bisschen das lindern würde? Nee, gar nichts.
Wobei ich auch denken würde, dass ich nicht danach gefragt habe, sondern dass ich in dem Glauben war, das irgendwie aushalten zu müssen, weil es waren ja keine Geburtswehen, es sind ja nur Übungswehen. Ne? Mhm. Und dann dachte ich, na gut, der Körper übt, es tut weh. Ich weiß nicht genau, wie ich jetzt schlafen soll, aber Geburt steht ja nicht bevor. So, das war's. Und genau, dann haben wir uns ins Bett gelegt, mein Mann ist eingeschlafen und ich habe mich tatsächlich im Bett hin und her gewälzt und ordentlich gequält. Und tatsächlich ist mein Mann dann von meinem Gestöhne irgendwann wach geworden, sagte, er macht sich jetzt mal eine Tasse Tee. Hinterher hatte er mir gesagt, dass das der Moment war, wo er verstanden hat, also es geht jetzt doch los. Diese Musikfahrt werde ich vermutlich nicht machen.
Antreten, ja.
Ich werde in Kürze ein Kind bekommen und hat quasi diesen Moment in der Küche mit dem Tee für sich genutzt, um sich so ein bisschen zu sammeln. Und das so sacken zu lassen. Genau.
Ja.
Ich lag dann also alleine im Bett. Gianni war nicht da. Und ich habe dann gemerkt, dass sich in meinem Bauch, im dicken Schwangerschaftsbauch, dass sich da irgendwas anders anfühlte. Es war wie ein inneres Platzen.
Hast du es gehört oder gefühlt?
Ich habe was gehört und ich habe was gefühlt. Und im Nachhinein, wenn man so drauf schaut, muss ich schmunzeln, weil ich dann wiederum das nicht verstanden habe. Also mein Kopf hat ganz lange gebraucht, um wirklich zu realisieren, dass das jetzt Geburt ist.
Das war jetzt ein Blasensprung. Ja.
Genau. Ich habe dann nur nach meinem Mann gerufen und gesagt, Gianni, kannst du bitte kommen?
Es ist ja wirklich tatsächlich manchmal so, dass man es richtig hört. Es hat richtig so ein Plöppgeräusch, ja. Das gibt es. Manchmal nicht. Manchmal ist es ganz unauffällig und es läuft einem plötzlich Wasser die Beine runter. Manchmal ist es richtig so ein Plöpp. Dann kommt auch oft so ein richtiger Schwall Wasser, ja, wenn es so plöppt, weil dann einfach Druck dahinter ist. Ne? Das bedeutet, da ist auch gerade offensichtlich eine Wehe gewesen, die hat gedrückt und dadurch ist jetzt diese Fruchtblase gesprungen oder hat sich geöffnet. Manchmal ist es so, dass das gar nicht so insgesamt zerreißt, diese Eihäute, aus der die Fruchtblase ist, sondern da nur so ein Miniaturhaares entsteht und dann tröpfelt das nur so ganz zart und dann braucht man eine Weile, um zu verstehen, das ist jetzt ein Blasensprung. Aber bei dir war das offensichtlich recht eindeutig.
Bei Geburt 1 war es eigentlich eindeutig, genau. Also das Laken war nass, es roch süßlich, genauso wie wir das im Grunde im Geburtsvorbereitungskurs gelernt haben. Dann bin ich ins Bad gegangen und habe dann festgestellt, dass besagter Schleimfropf tatsächlich dann einmal komplett abgegangen war. Also den konnte ich richtig sehen. Der lag dann auf der Badezimmermatte. Und ja.
Und das Fruchtwasser war klar.
Das Fruchtwasser war klar.
Das war nicht grün. Weil das ist nochmal wichtig, kurz zu sagen, ne, wenn das Fruchtwasser grün ist, dann sollte man wirklich sich auf den Weg machen in die Geburtsklinik, wenn das richtig grün ist. Und sollte sagen, hier übrigens, meine Fruchtblase ist gesprungen und das Fruchtwasser ist grün. Dann schaut man mal, wie es dem Kind geht. Das ist auch nicht schlimm. Ja, ganz viele Kinder werden mit grünem Fruchtwasser geboren. Das Fruchtwasser wird grün, wenn die in der Gebärmutter schon Stuhlgang haben. Das machen die freundlicherweise normalerweise nicht und warten damit, bis sie auf der Welt sind. Aber manche, wenn sie so ein bisschen Stress haben, wenn ihnen das anstrengend ist schon mit den Wehen, dann verfärbt sich das manchmal grün. Und dann muss man einfach mal gucken, wie es dem Kind da tatsächlich geht. Wenn das klar ist, so wie bei dir, dann hat man in der Regel einfach noch ein bisschen Zeit. Dann wartet man einfach ab. Werden die Wehen stärker? Wird es regelmäßig? Kommt es irgendwann zur Geburt? Und dann muss man erstmal nichts machen und würde nur, wenn es gar nicht weiter ansteigt von den Wehen her oder man das Gefühl hat, da verändert sich nichts, dann würde man nach einem Tag schon auch in die Klinik gehen und sagen, übrigens, ich hatte einen Blasensprung. Dann muss man mal weitersehen.
Bei uns war es so, dass ich nebenbei ja noch diese starken Wehen hatte, ja, von denen ich ja annahm, es seien Übungswehen.
Jetzt ist uns allen klar, dass das Wehen
so stark waren, dass sie meinen Mann geweckt haben. Und der Abstand war zu dem Zeitpunkt ungefähr alle 2 Minuten.
Wow, auch genau. Richtig flott.
Und da wir ja nun einen Blasensprung hatten, plus diesen recht knappen Abstand, haben wir kurz überlegt, ob wir uns noch zusammen ins Auto setzen und wiederum diesen sehr langen Weg einmal durch Hamburg zu zweit antreten. Es war uns dann aber einfach zu heikel. Mhm. Wir haben eine Notfallnummer bekommen von unserer Hebamme damals und die haben wir dann angerufen.
Das war so ein Krankentransport?
Das war so ein Krankentransport, genau.
Also nicht die Feuerwehr?
Wir haben nicht die Feuerwehr gerufen, aber wir haben so einen Krankentransport gerufen. Mhm. Und ja, das war dann schon tatsächlich eine verrückte Situation. Mitten in der Nacht stand dieser Krankentransport vor unserer Tür, ging einmal durchs Treppenhaus. Und als wir dem Sanitäter, der dann im Flur war, den Wehenabstand genannt haben, bekam der große Augen, slightly Panik. Genau, hörte dann unsere Wunschklinik und meinte, ja, er könne uns nicht versprechen, dass wir da ankommen. Wir würden jetzt im Wagen noch einmal den Wehenabstand messen und dann müsste er einmal entscheiden, wo es dann hingeht. Genau, und dann wurde ich durchs Treppenhaus quasi abtransportiert. Und das war auch so ein Moment, wo ich tatsächlich einmal Angst hatte, weil das war so völlig anders als das, was man sich so vorgestellt hat. Ne? Man hat so Bilder im Kopf, wie Geburt eventuell abläuft, vielleicht auch geprägt durch Filme oder durch so eine Wunschvorstellung. Und die war nun mal ganz anders, als das ist ja was auch dann passierte.
Das ist ja auch tatsächlich selten, ne? Dass man so transportiert wird. Also das ist ja eigentlich so das, was in den Filmen auch immer gezeigt wird. Oh Gott, man hat Wehen und jetzt wird man transportiert in diese Klinik. Die allermeisten Frauen kommen ja zu Fuß, also kommen laufen zum Kreißsaal und sagen, hallo, ich habe Wehen.
Genau.
Also du hattest jetzt wirklich quasi das Klischee. Und
ich hatte einmal die volle Packung, genau.
Und dann fühlt man sich natürlich auch gleich ganz krank irgendwie in gewisser Weise.
Ja, ja, absolut. Also zumindest war da auf einmal eine Sorge da, ob es dem Kind gut geht. Und ich weiß, dass ich in diesem Krankentransport nur dachte, ich möchte jetzt schnell in dieses Krankenhaus und einmal wiederum ein Zeichen haben. Dann sind wir aufgrund dieses kurzen Wehenabstands nicht in unsere Wunschklinik gefahren, sondern
die ja schon so gut kannte. Schade. Ja.
In die nächstgelegene. Das war dann auch der Moment, als ich in diesem Fahrstuhl auf dieser Liege lag. Das war der Moment, wo ich dann wirklich begriffen habe, das ist jetzt wirklich Geburt. Also es hat tatsächlich einige Geburtsanzeichen gebraucht, bis ich das verstanden habe.
Ja.
Ja, dann wurde ich in einen Raum geführt, wo ich kein Seil, was von der Decke hing, vorfand, keine Geburtswanne. Ich hatte mir das so schön alles ausgemalt. Es war aber ein heller, freundlicher Raum. Und ich habe dann die Schwester gefragt, was das hier für ein Raum sei. Und also man merkte, so ein bisschen stand ich immer noch neben mir. Und die war klasse, die war super nett. Die sagte dann, pass auf, das ist ein Kreißsaal und hier bekommst du jetzt dein Kind.
Das war die Hebamme.
Genau. Die Hebamme. Und dann war es so, wir waren da ja nicht angemeldet, dass mein Mann noch einiges an Papierkram zu erledigen hatte und ich dann eben in diesem Kreißsaal alleine war. Aber dadurch, dass wir quasi vor Ort waren, an einem Ort mit Fachpersonal, war ich nicht mehr in Sorge. Wir hatten ja inzwischen auch einmal schauen können, ob es dem Kind gut geht. Und mit diesem Wissen, so, ich bin jetzt hier sicher, konnte ich mich einfach gedanklich so ein bisschen darauf einstimmen, dieses Kind jetzt zu bekommen. Und mein Mann kam dann zurück. Wir hatten ganz naives Paar, das erste Kind erwartet, noch einen skandinavischen Krimi eingesteckt. weil wir tatsächlich dachten, dass es eine gute Idee ist, wenn er mir zur Ablenkung vorliest. Und er hat es auch ganz tapfer versucht. Wir haben das dann nach wenigen Sätzen abgebrochen, weil ich nicht mehr in der Lage war, irgendwas zuzuhören. Jetzt war spannend, wie weit ist der Muttermund schon geöffnet. Und ich kann mich erinnern, dass das relativ schmerzhaft war, dass dieser Muttermund getastet war und dass eben eine Wehenpause abgewartet werden musste. Und die Wehen, der Wehenabstand war ja schon relativ gering. Also es war tatsächlich erstmal eine Aufgabe, überhaupt rauszufinden, ja, wie weit ich schon bin. Und die Rückmeldung war 4 bis 5 Zentimeter. Und das fand ich super. Es war
eine gute Perspektive.
Die Hälfte habe ich geschafft. Zu Hause im Bett liegend. Und der Wehenabstand war kurz. Und insofern war ich gespannt, wie es dann weiterging. War relativ schmerzhaft. Und mein Mann hat dann versucht, mich daran zu erinnern, wie wir im Geburtsvorbereitungskurs gelernt haben zu atmen. Mich da nochmal in so einen Atemrhythmus reinzuholen. Und ich weiß, dass aber die Abstände schon so gering waren, dass es für mich relativ schwierig war, in so einen Atemrhythmus zu kommen. Ich habe es probiert, dann aber irgendwann gesagt, so ich brauche jetzt irgendwas gegen diese Schmerzen.
Konntest dich nicht mehr gut entspannen, ne? Du hattest keine richtigen Pausen.
Nee, genau. Und ja auch schon so lange keine Pausen, ne? Weil wenn wir uns erinnern, hatte ich ja schon quasi rund um Mitternacht gedacht, dass ich überhaupt nicht weiß, wie ich schlafen soll. Ja. Und ich hatte de facto auch gar nicht geschlafen.
Hat das was für dich verändert, zu wissen, aber du bist jetzt wirklich unter der Geburt und die Wehen machen auch was? Also die öffnen ja auch diesen Muttermund. Vorher hast du ja gesagt, naja, also ich habe jetzt auch nicht nach einem Schmerzmittel gefragt, weil das waren ja sozusagen nur Übungswehen, das muss ich ja aushalten. Und jetzt wusstest du ja, okay, das sind keine Übungswehen, das sind Geburtswehen.
Ja. Ja, es war eben so ein bisschen ernster, ne? Es war so ein bisschen, die Perspektive war eben eine völlig andere. Vorher habe ich ja angenommen, ich übe, ich trainiere und war da duldsamer mit diesen Übungswehen. Und ja, nachdem dann klar war, ich bin unter der Geburt, ja, hatte es einfach ein anderes Framing für mich.
Aber die hatten keine andere Intensität, die sind nicht noch stärker geworden, sondern das war einfach.
Die sind auf jeden Fall noch stärker geworden.
Okay.
Doch, auf jeden Fall. Wir hatten uns vorher einen Geburtsplan recht geschmiedet und haben natürlich irgendwie uns miteinander unterhalten oder beratschlagt, wie wir mit dem Thema Schmerzmittel umgehen wollen. Hatten unter anderem deswegen auch uns diese Wunschklinik rausgesucht, weil es dort Lachgas gab. Das fand ich relativ promising irgendwie. Ja. Für mich war damals klar, das war im Geburtsplan so fixiert, dass ich keine anderen Schmerzmittel haben möchte.
Also keine PDA oder keine Opiate.
Genau, genau. Und war es aber so, dass der Schmerz so dolle war, dass ich der Hebamme sagte, ich brauche irgendwas. Und
die hatten
sie sagte dann, alles klar. Die hatten kein Lachgas und sie sagte, sie geht mal los und macht einen Opiat-Cocktail für mich fertig. Und mein Mann warf ein, da hatten wir uns doch eigentlich dagegen entschieden. Kannst du dich daran erinnern? Und mir war es in dem Moment wirklich egal. Also es war so ein Moment, dass ich dachte, das ist
ja klar,
das Schnee von gestern.
Das ist ja auch völlig okay. Man darf sich ja auch immer umentscheiden, wenn man merkt, das geht irgendwie so nicht. Man hat ja noch nie eine Geburt erlebt. Also man kann es ja auch vorher nicht sagen.
Genau. Und dann marschierte die Hebamme los, um diesen Opiat-Cocktail vorzubereiten. Dann merkte ich, dass sich wiederum etwas veränderte in meinem Körper. Und ich dachte, ich muss jetzt auch noch aufs Klo.
Ah.
In all dem, was hier gerade los ist. In den ganzen Schmerz und ja, immer noch dieser Überraschung, in diesem Kreißsaal zu sein, muss ich offensichtlich in einem entscheidenden Moment aufs Klo. Toll, wie soll ich das jetzt machen?
Und das ist und, ja so, dass der Pressdrang oft am Anfang so wahrgenommen wird, ne, weil das Köpfchen vom Kind einfach in diesen Bereich vordringt, ne, tiefer kommt, einfach gegen den Darm drückt und deshalb hat man dieses bekannte Gefühl, man muss ganz nötig auf Toilette. Und
absolut.
Ich aber dachte, eigentlich ich ist das
Durchfall
das
richtig und fand es einfach völlig unpassend. Und die Hebamme kam zurück mit dem Schmerzmittel und bekam dann mit, dass ich diesen Pressdrang hatte und sagte, okay, dann können wir uns dieses Schmerzmittel jetzt auch schenken. Das geht jetzt nicht mehr, denn jetzt geht es in die nächste Phase.
Ja.
Und gefühlt, man verliert oder ich habe völlig das Zeitgefühl in diesem Kreißsaal verloren.
Ganz typisch.
Waren wir erst vor 10 Minuten da aufgeschlagen. Insofern hat mich
und wie lange war es wirklich? Ja? Risiko?
Wir sind da gegen vier, zwischen vier und fünf sind wir im Kreißsaal gewesen und geboren wurde sie um kurz vor acht.
Hat sich für dich was verändert, dadurch, dass du so Pressdrang hattest? Also für viele ist es so, so kurz vorm Pressdrang hat man ja so diese Übergangsphase, ne, wo man, ja, also die für die allermeisten die schwierigste Phase ist, weil die Wehen plötzlich so oft so durcheinander kommen und man nicht so richtig mehr Pausen hat, ne? Deshalb ist das oft der Moment, wo Frauen einfach dann doch gerne ein Schmerzmittel möchten, auch wenn sie eigentlich die ganze Zeit schon so gut hinter sich gebracht haben oder es eigentlich nicht wollten. Aber wenn der Pressdrang kommt, dann verändern sich die Wehen nochmal und die allermeisten sagen, das war dann eigentlich wieder besser. Und ich hatte das Gefühl, ich konnte dann irgendwie was machen und hatte dann auch nicht mehr das Gefühl, ich brauche jetzt ein Schmerzmittel. Wie war das bei dir?
Schmerzmittel war tatsächlich kein Thema mehr. So, also nachdem klar war, wir sind jetzt in der letzten Phase, war der Gedanke daran weg. Mhm. Und es gab dann nochmal tatsächlich einen Hebammenwechsel.
Ah ja.
Also in dieser oder vor dieser entscheidenden Phase. Toll war, dass sie zu zweit waren. Also ich habe eine tolle Hebamme an meiner Seite gehabt und eine Hebammenschülerin.
Toll.
Mhm. Das heißt, zwei Hebammen an meiner Seite und mein Mann. Und wir haben dann so ein bisschen verschiedene Geburtspositionen ausprobiert. Mal im Sitzen, mal im Hocken. Und ich habe aber gemerkt, dass ich tatsächlich in den Positionen, die wir ausprobiert haben, unsicherer war und dass ich da nicht die Kraft aufbringen konnte zu pressen. Also ich musste tatsächlich auf dem Rücken liegen. Ich habe auf dem Rücken gelegen.
Das ist spannend. Also es gibt immer mal wieder Frauen, die sagen, das war die beste Position. Ja, also insofern, wir Hebammen sind ja immer sehr für aufrechte Positionen und in den meisten Fällen sind die auch super. Und vielleicht bashen wir manchmal etwas sehr diese liegende Position, aber für manche Frauen ist es einfach die richtige Position, ne? Und was immer für euch gut ist, ist richtig. Dann, ja, darf man natürlich auch gerne liegen.
Und ich hatte eben den für mich gefühlten Luxus oder die Sicherheit, tatsächlich ja zwei Hebammen, einmal links, einmal rechts an meiner Seite zu haben, die mich da wirklich gut durchgeführt haben. Also die ich umklammern konnte, die mir Anweisungen gegeben haben, wann ich pressen soll, wann ich stillhalten soll. Und insofern habe ich mich in dieser Geburtsposition wirklich gut gefühlt.
Und das war für dich gut, dass die dir das so angesagt haben? Also weil das ist ja auch sehr unterschiedlich. Manche Frauen brauchen das gar nicht oder die stört es eher. Die nehmen eher so wahr, was der Körper ihnen vorgibt. Aber für manche ist es auch gut, quasi gesagt zu bekommen, also so ein bisschen durchgecoacht zu werden.
Ja, also mir hat das eine riesige Sicherheit gegeben, dass sie mir Anweisungen gegeben haben. Ich fand schon, das ging mir auch bei allen Geburten so, dass diese letzte Phase, wo man weiß, dieses Köpfchen muss jetzt einmal raus, das ist schon sehr beeindruckend.
Ja.
So, da ist man schon, so einen kurzen Moment hat man da wirklich einfach Respekt.
Ja, klar.
So, also man freut sich, weil man ja weiß ja, es ist fast geschafft, ja, aber es ist schon so ein Moment.
Klar, das spannt alles ganz doll. Und
absolut, wo ich so das Gefühl hatte, man muss sich jetzt auch wirklich trauen. Ne?
Ja.
Man darf nicht festhalten und drinnen lassen, sondern man muss sich groß öffnen,
ja,
und sich trauen, und die beiden Hebammen an meiner Seite gehabt zu haben, plus diese Anweisung, das hat mir Sicherheit gegeben. Mhm. Ich weiß noch, dass mich die Hebammenschülerin fragte, nachdem die erste Presswehe geschafft war und das Köpfchen halb draußen war. Das war ein Moment, dass sie mich fragte, ob ich das Haar einmal anfassen möchte. Sie sagte, oh, da sind schwarze Haare.
Ja.
Möchtest du einmal fassen? Und ich war mir überhaupt nicht möglich. Also es war so, dass ich dachte, nein, ich kann jetzt auf keinen Fall das Köpfchen fassen, weil dann hätte ich zu viel Angst, dass ich davon so überwältigt werde, dass ich irgendwie nicht weitermachen kann. Also es war.
Das ist auch interessant, weil auch das ist ganz unterschiedlich. Ne? Es gibt auch Frauen, die sagen, boah, das hat mir genau die Kraft gegeben, die ich brauchte, um mich zu trauen, das letzte Stückchen sozusagen zu schieben. Aber ne, alles, was man selber empfindet, ist richtig und wichtig. Und bei dir war das dann nicht so. Ja.
Ja, und dann hat es 2 bis 3 Presswehen ungefähr noch gebraucht. Und dann kam sie mit einem riesigen Schwall Fruchtwasser, kam dieses Kind da raus.
In einem Rutsch? Oder erst der Kopf und dann die Schultern?
Erst der Kopf,
also
und dann die Schultern.
Noch mal eine kleine Pause oder direkt in einem durch?
Also ich erinnere, dass es 3 Wehen waren. Ja, und
hast du sie direkt?
Das Gefühl, wenn das Baby rauskommt, das finde ich auch nochmal wirklich ganz, ganz eindrücklich, weil der Körper ja in dem Moment was loslässt. Ne? Ja. So ähnlich fand ich wie bei dem Blasensprung, dass man so merkte, da kommt was raus. Und es war ein sehr erleichterndes Gefühl tatsächlich. Man verliert ja mit einem Mal ganz viel Gewicht quasi und hat dieses kleine süße Bündel, was nach Fruchtwasser riecht. Und das ist einfach so ein Moment, das werde ich nie vergessen.
Ja, genau. Die Spannung lässt nach.
Und die dann, Spannung, genau.
Und dann bekommt man sein Kind auf den Bauch oder nimmt es sich auf den Bauch und dann ist es irgendwie so geschafft. Und das braucht auch einen Moment, um das zu realisieren, dass man das jetzt geschafft
hat.
Also,
absolut.
Man ist die ganze Zeit ja noch in diesem Agieren und in diesem bisschen Stress ist es ja auch für einen, ne? Und plötzlich ist es so, wunderbar, jetzt ist da, jetzt ist geschafft.
Absolut. Also ich war da auch noch ein bisschen im Film. Ich war da nicht 100% da. Also ich habe mir hinterher von meinem Mann sagen lassen, dass sie ein bisschen gebraucht hatte für den ersten Schrei, dass sie dann aber da war.
So. Auch das ist ja ganz unterschiedlich. Also es gibt ja Kinder, die sogar schon Hallo sagen, wenn nur der Kopf und der Rest des Körpers noch nicht da sind. Und es gibt Kinder, die gar nichts erstmal sagen, die ganz ruhig ankommen und sich alles angucken. Und es gibt Kinder, die die Augen zusammenkneifen und sich ganz zusammenziehen und so richtig so noch nicht wahrhaben wollen, dass sie jetzt da sind. Also es ist ganz unterschiedlich. Und tatsächlich ist es ja auch nicht mehr so, dass man sagt, ein Kind muss jetzt wie verrückt schreien, ganz, ganz viel, sondern auch Kinder, die relativ ruhig ankommen und einfach anfangen zu atmen. Das ist ja in Ordnung, ne? Wenn die rosig werden und wir achten ja dann immer so auf diese Zeichen der Anpassung. Und wenn das alles der Fall ist, dann ist das okay, auch wenn sie gar nicht so laut ankommen auf dieser Welt. Ja, auf jeden Fall ist es ein ganz schöner Flash, ne? Dieses Kind dann auf dem Arm zu haben und
absolut
zu riechen und zu sehen und zu spüren.
Es war ein riesiger Flash. Ja, auch weil ich tatsächlich ja 24 Stunden vorher noch gar nicht begriffen hatte, dass ich dieses Kind im Arm halten werde. Es war 4 Wochen vor dem errechneten Termin und es war einfach Wahnsinn. Ich habe tatsächlich im Kreißsaal noch mit meinen Eltern telefoniert. Und es muss auch ein witziges Telefonat gewesen sein. Also ich kann mich daran nicht erinnern, aber meine Eltern haben mir gesagt, dass ich dieses Kind im Arm hielt und immer nur sagte, sie ist so wunderschön. Sie ist wunderschön.
Toll.
Ja. Oh Gott, da merke ich auch jetzt richtig Rührung.
Ja, na klar. Vergisst man nie. Und, ne? Und die Plazenta kam schnell hinterher? Oder kannst du dich an die überhaupt noch erinnern?
Doch, kann ich mich erinnern, weil ich das so ein bisschen nervig fand, dass ich jetzt nochmal ran muss. Man hat quasi den Großteil der Arbeit geschafft und aber die kamen dann tatsächlich zügig hinterher. War auch alles in Ordnung. Genau. Die Abgabewerte des Babys waren gut.
Die Abgabewerte, das sind ja die Werte, mit denen wir das Kind beurteilen nach der Geburt, wie das auf der Welt ankommt. Da gucken wir einfach, wie atmet das Kind? Wird das rosig? Hat das eine gute Körperspannung? Und so weiter. Da müsst ihr euch gar nicht drum kümmern, das machen wir. Ne? Wir machen das ganz unauffällig und ihr dürft kuscheln und wir gucken ab und zu mal unter die warmen Tücher und schauen uns das Kind an und beurteilen, wie das in dieser Welt ankommt.
Und dann wurde sie mir gebracht und ich sollte dann im Kreißsaal schon mal versuchen, sie anzulegen.
Ach so, wurde sie weggenommen erst?
Sie war kurz bei meinem Mann.
Ach so, okay.
Genau. Sie war aber kurz bei meinem Mann und wurde untersucht und dann hatte ich sie wieder, dann sollte ich schauen, ob sie schon was trinken möchte. Und auch das war für mich ein riesiger Flash, dass dieses kleine Kind das schon so raus hat, dass sie weiß, wie das geht. Und es hat alles sofort geklappt. Und Toll. Ich weiß, dass mich das wahnsinnig beeindruckt hat, dass sie irgendwie wenige Minuten auf dieser Welt ist und mit einer Ruhe auf mir lag und erstmal getrunken hat.
Ja.
Also es war ein Wunder für mich tatsächlich,
Ganz toll. Na, die sind aufs Überleben programmiert, ne? Die wissen sofort, ich muss dahin robben, ich muss saugen, ich muss trinken. Das ist toll.
Also ein Riesenglück.
Total schön. Im Nachhinein ist uns jetzt total klar, dass du natürlich schon von Anfang an unter der Geburt warst, beziehungsweise du hattest einfach eine relativ lange Latenzphase. Also das ist diese Phase, die nennt man so, wenn man schon Wehen hat, die aber augenscheinlich noch nicht so viel machen am Muttermund. In Wirklichkeit machen die schon was. Und eine Kollegin hat das mal ganz toll erklärt mit Knete. Ja, also alle, die Kinder haben, kennen Knete oder man kennt es vielleicht selber von früher. Und wenn man so ein frisches Päckchen Knete hat, dann ist die Knete am Anfang so ganz hart. Und bevor man da was Filigranes draus kneten kann, muss man die einmal so durchwalken, ja, damit die schön weich wird. Und die Wehen der Latenzphase, die machen quasi den Muttermund schon mal weich, damit er danach schön aufgehen kann. Und deshalb finde ich es immer ganz schade, wenn dann gesagt wird, ach, ist ja noch gar nichts, sind ja noch keine richtigen Wehen, die machen ja noch gar nichts. Man merkt das nicht, aber die machen innerlich ja schon ganz viel. Die bereiten einfach den Körper darauf vor, dass dieser Halteapparat, ja, der die ganze Schwangerschaft fest ist und dieses Kind festhält und an Ort und Stelle hält, plötzlich aufgeht. Und das ist ja eigentlich auch ein Wunder, dass das innerhalb von so doch relativ kurzer Zeit plötzlich aufgehen kann. Und das sind eben diese Wehen der Latenzphase.
Ja, also diesen Aha-Moment hatte ich dann tatsächlich 10 Jahre später, nachdem ich mich nochmal intensiver mit Geburtsphasen und so weiter auseinandergesetzt habe, dass ich dann dachte, ach so, das war einfach ganz lange in dieser Latenzphase. Und ich habe es nicht verstanden. Ja, die Wunschklinik hatte es nicht verstanden oder mir nicht gesagt. Genau, deswegen hat es für mich diesen Überraschungsmoment.
Ja.
So mit dem Wissen von heute hätte ich es, glaube ich, einfach anders begriffen, anders gedeutet. Genau.
Es ist ja tatsächlich auch so ein bisschen schwierig, weil es einfach doch noch 4 Wochen vor der Geburt war. Und da denkt man ja oft eher so an Senkwehen oder so. Und denkt erstmal, naja, das sind entweder Senkwehen oder der Körper übt ein bisschen. Allerdings, dass es dann so regelmäßig geworden ist und auch so doll, ne, also so intensiv hast du es ja empfunden, hätte einen dann schon irgendwann stutzig machen können. Und auch, dass der Muttermund, wenn auch ja nur wenig, aber schon so ein kleines bisschen aufgegangen war, ne, bei diesem ersten oder zweiten Besuch bei der Klinik. Was sind Senkwehen? Also Senkwehen, das ist so ja einige Wochen vor dem Termin oder bevor das Baby dann tatsächlich kommt, ist es so, dass das Köpfchen vom Kind sich richtig ins Becken reinlegt schon, in Startposition bringt. Und das wird oft begleitet durch so 1-2 Tage Wehen, leichte Wehen, Übungswehen, manchmal auch ein bisschen stärkere Wehen. Manchmal denkt man tatsächlich, es geht los. Und dann senkt sich eben der Bauch so ein bisschen ab. Das merkt man dann dadurch, dass, also Frauen sagen oft, ich kriege wieder besser Luft. Das Kind liegt nicht so hoch und drückt nicht so gegen meine Lunge von unten, sondern ich habe plötzlich wieder so ein bisschen Platz. Oder man sieht sich im Spiegel und sieht, aha, der Bauch ist jetzt doch viel tiefer oder sieht anders aus. Das sind eben diese Senkwehen. Und was man natürlich auch im Nachhinein sagen muss, aber im Nachhinein ist man halt auch immer schlauer, man hätte natürlich super noch zu der Wunschklinik fahren können. Also das hätte schon noch geklappt. Das wäre vielleicht ein bisschen unangenehm gewesen, weil mit Wehen Auto fahren ist immer blöd. Da kann man sich dann gar nicht bewegen. Da ist man dann in diesem Sitz so drin. Das ist nicht schön. Aber man hätte natürlich noch Zeit gehabt, dahin zu fahren. Und das, muss ich sagen, finde ich immer so ein bisschen schade, dass es diese Storchenwegen nicht mehr gibt. Früher gab es einen Extrawagen der Feuerwehr, wo eine Hebamme mitgefahren ist und die dann genau zu solchen Fällen geschickt wurde nach Hause und dann einfach mal untersucht hat und einfach festgestellt hat, so, was ist hier der Stand der Dinge und was können wir machen? Und die hätte dich nämlich dann super in diese Wunschklinik begleitet. Und für den Fall, dass es tatsächlich unglaublich schnell gegangen wäre, was ja beim ersten Kind eher unwahrscheinlich ist, aber für den Fall wäre sie eben auch da gewesen und hätte dich dann betreut. Wir hatten das in Berlin eine ganze Weile und die Hebammen haben dann auch mal eine Hausgeburt begleitet, weil es doch sehr schnell ging oder eben die Frauen gut in die Klinik gebracht, ohne dass man irgendwie Angst haben musste. Und das Problem ist so ein bisschen, dass alle Angst vor Geburten haben, also sämtliche Menschen, die eben nicht sich mit Geburten gut auskennen, finden es immer total unheimlich, sodass natürlich jetzt Rettungssanitäter oder wer auch immer, Krankentransporter, einen immer so schnell wie möglich in einer Klinik abladen möchte, um diese Bürde los zu sein. Das ist ein bisschen schade.
Ich hatte jetzt bei meiner letzten Geburt tatsächlich, es gibt ja auch Wehen-Tracking-Apps, und da wäre ich bei diesem Wehenabstand, also bei mir war es bei der 3. Geburt so, dass ich tatsächlich auch relativ zügig diese kurzen Wehenabstände hatte.
Ja.
Wieder von 1 bis 1,5 Minuten, dass mir da von der App gesagt wurde, begeben Sie sich schnellstmöglich in die nächstgelegene Klinik.
Ja.
Auch das, Anja, einfach im ersten Moment verwirren, gerade wenn man vielleicht die erste Geburt hat.
Ja, eine App ist eben kein Mensch, der das beurteilen kann, sondern die gehen dann einfach nach bestimmten Parametern, die üblicherweise da sind. Und das ist ja auch so. Also man kann es denen auch nicht verdenken, den Krankentransportern, ne, dass sie dich dahin gebracht haben. Das finde ich völlig in Ordnung. Also ich möchte die auch nochmal entlasten. Aber eine Hebamme hätte halt untersucht und hätte gesehen, okay, 5 Zentimeter ist schon eine ordentliche Hausnummer, aber das schaffen wir eigentlich noch in die Klinik, weil Pressdrang hast du noch nicht. Und wenn du das gerne möchtest, machen wir das. Aber es ist schon so, dass Geburten ja sehr, sehr unterschiedlich ablaufen und auch Geburtsbeginne sehr unterschiedlich sind. Insofern ist es auch manchmal schwer zu bewerten, ne? Also, ja.
Und wenn ich das einwerfen kann, es war auch völlig egal, ob wir jetzt in der Wunschklinik sind oder in der Klinik.
Okay.
Für mich war tatsächlich einfach entscheidend, zwei so tolle Hebammen an meiner Seite
zu
haben.
Das ist toll.
Das spielte überhaupt keine Rolle, ob es jetzt die Klinik war, die uns super anhand eines Infoabends besser gefallen hat.
Ja.
So, also ich habe mich da bestens aufgehoben gefühlt.
Das ist toll. Das ist richtig schön, dass das so war, ja. Ich finde auch nochmal ganz spannend und bewundernswert, wie gut du dich dann darauf einlassen konntest. Ja, also einmal, ach krass, ich bin tatsächlich unter der Geburt, obwohl es noch 4 Wochen hin ist. Also du warst ja die ganze Zeit da gar nicht drauf gepolt und irgendwann ist dann bei dir so ein Schalter umgeswitcht und dann warst du, okay, das Kind wird jetzt kommen. Das war richtig gut. Und dann ist ja auch Weiteres nicht so gelaufen, wie du dir es vorgestellt hast. Du hast gedacht, du fährst entspannt mit deinem Partner zusammen in die Klinik und kommst da an und dann bist du mit dem Krankentransport dahin gefahren worden und das war nicht die Wunschklinik und alles war anders. Da war kein Tuch an der Decke, da war kein Pool im Raum und so weiter. Und trotzdem sagst du, es war eine tolle Geburt und du wurdest ganz toll betreut. Also du hattest die Kapazität, dich darauf einzustellen und das ist was ganz Wertvolles, finde ich, auch für eine Geburt, weil es ist ja immer mal so, dass Dinge anders kommen. Vielleicht nur in Kleinigkeiten, ne? Aber vielleicht hätte es so sein können, dass da zwar eine Gebärwanne gewesen wäre, aber du hättest da nicht reingekonnt aus irgendeinem Grund oder die ist gerade kaputt oder was auch immer. Und dann finde ich es immer ganz, ganz toll, wenn man so offen ist und sagen kann, okay, dann ist es jetzt anders. Nicht so, wie ich mir es gedacht habe, aber es ist trotzdem okay und es ist ja schön und ich werde gut betreut. Und das für sich so anzunehmen und dadurch eben auch die Möglichkeit zu haben, eine gute Geburt zu erleben. Hätte ja auch sein können, dass du damit total haderst und dass alles kaputt ist.
Ja, also da spielte tatsächlich die Ruhe der Hebamme eine große Rolle.
Ja.
Und wir hatten eine gute Humorbasis. Also wir haben tatsächlich diese Situation auch mit viel Humor genommen, weil wir irgendwie uns so ahnungslos in diese Situation geschmissen gefühlt haben, aber tatsächlich einfach versucht haben, das Beste daraus zu machen. Wir haben viel gelacht darüber, dass wir das so lange nicht verstanden haben. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, also auch die Vorfreude auf dieses Baby, ne? Wenn man in diesem Kreißsaal ist, ist zwar irgendwie alles anders, als man sich das so vorgestellt hat, aber man weiß ja, in ein paar Stunden wird man dieses Kind, auf das man sich 9 Monate gefreut hat, im Arm halten. Auch das hat mich da gut durchgetragen, tatsächlich. Ja.
Richtig gut. Und ja auch dein Mann, der beim Teekochen mal eben seine Musikfahrt im Kopf abgesagt hat und sich darauf eingestellt hat, heute werde ich Papa. Das ist ja auch eine tolle Fähigkeit.
Ja. Er war großartig. Also der war auch ruhig. Mhm. Also hat eine Ruhe ausgestrahlt. Ja, mich immer wieder in den entscheidenden Momenten versucht dran zu erinnern, was wir zum Beispiel im Geburtsvorbereitungskurs gelernt haben oder was wir uns im Geburtsplan vorgenommen haben. Mhm. Hat aber auch relativ schnell gemerkt, wann es dann nichts mehr bringt, mich zu bearbeiten. Ne? Also,
ja.
Genau.
Ja, super. Ja, gibt's noch was dir noch wichtig ist zu sagen?
Freut euch drauf. Die Geburt ist so toll. Ja. Also ich habe es als einen riesigen Gefühlscocktail wahrgenommen. Natürlich macht man sich Sorgen, man braucht einfach eine gute Unterstützung während des Prozesses und sobald man das Gefühl hat, diese Person an seiner Seite zu haben, in der Regel ist es ja tatsächlich die Hebamme, aber auch der Partner kann das sein, ist es einfach was einen so stärkt. Also ich weiß noch, dass es mich wahnsinnig empowert hat und mich einfach wahnsinnig ja, stolz gemacht hat. Dass es ja ein Erlebnis ist, wir reden jetzt 10 Jahre später, was immer noch ganz, ganz tief in mir steckt und was einen so erfüllt und was, ja, was mich als Frau tatsächlich sehr, sehr gestärkt hat und mir das Gefühl gegeben hat, ich hau zu schnell nichts um und ich kann alles schaffen.
Ja. Ganz toll. Ich finde es auch nochmal wichtig zu sagen, dass es schon ein sehr, sehr existenzielles Erlebnis ist. Also wir sagen dann immer im Nachhinein, das ist so toll und ja, ich bin da total bei dir. Ne? Es ist großartig, das erlebt zu haben. Aber es ist schon, wenn man drinsteckt, auch sehr existenziell, das muss man schon sagen. Ne? Also es ist ein powervolles Erlebnis. Das muss einem schon ganz klar bewusst sein. Das möchte ich auch nicht schönreden. Aber ja, wenn man dann einfach das durchlebt hat, dann ist es einfach auch großartig. Man weiß, was man alles schaffen kann, was man geschafft hat. Und diese Stärke zu spüren, ne, die man da entwickelt hat, von der man vielleicht gar nicht wusste, dass man sie hat. Das ist einfach irre. Und das trägt einen ganz schön durchs Leben.
Und es ist auch toll, das weiterzugeben. Also als ich jetzt mit meinem dritten Kind schwanger war und meine 10-jährige Tochter neben mir hatte, die war ganz besorgt um mich. Die hat, je näher die Geburt rückte, kam sie immer und fragte, hast du nicht Angst, Mama? Und ich sagte, ich habe keine Angst. So, ich werde das schaffen. So, ne? Das war tatsächlich so ein Gedanke, der mich durch die Geburt meines dritten Kindes getragen hat. So, mein Körper schafft das. Der hat das schon mal geschafft. Der ist gemacht dafür. Ja. Und ich werde Unterstützung an meiner Seite haben. Und das wird machbar sein. Ich brauche gar keine Angst zu haben. Ja. Und das hat dann wiederum auch meine Tochter beruhigt. Und das war für mich sehr schön, ihr das so mitgeben zu können.
Ja.
Dass es keine Sache ist, vor der man Angst haben muss, sondern die man sehr, sehr gut schaffen kann.
Ja, herzlichen Dank, Sonja, für die schöne Geschichte. Und das war eine richtig gute Idee, diesen Geburtsbeginn mal gemeinsam aufzudröseln.
Ja, lieben Dank. Hat mir super Spaß gemacht, die zu erzählen.
Und natürlich ist jeder Geburtsbeginn anders und es gibt so ganz viele Varianten, ja, in welcher Reihenfolge irgendwie Wehen, Blasensprung, Zeichnungsblutung, Schleimfropfabgang auftreten können. Aber ich denke, wir haben euch jetzt eine ganz gute Idee gegeben, wie sowas ablaufen kann und was die jeweiligen Zeichen bedeuten können. Und ja, wenn euch dieser Geburtsbericht gefallen hat, es gibt weitere Podcast-Episoden, in denen Frauen ihre Geburtsgeschichten teilen. Hört gerne da mal wieder rein und lasst uns ein paar Sternchen da, wenn euch dieses Format gefällt. Weil es diesmal so gut passt, möchte ich an dieser Stelle gerne darauf aufmerksam machen, dass ich ja auch Geburtsvorbereitungskurse gebe, in denen ich solche und ja noch viele, viele weitere Themen viel ausführlicher noch und mit Bildern und mit Modellen begleitet erkläre. Den Kurs gibt es live und in Farbe hier in Berlin, aber auch als Streaming-Variante für alle, die sich von anderswo vorbereiten möchten, vom Urlaubsort aus oder wenn ihr aus zeitlichen Gründen so einen festen Termin nicht hinkriegt oder wenn es an eurem Wohnort keine passenden Live-Kurse gibt, den Link packe ich euch in die Shownotes. Und das war der Geburtskanal. Liebe Sonja, nochmal ganz herzlichen Dank dir und tschüss.
Ich danke dir. Tschüss.
Tschüss.